Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Porträt meiner Mutter mit Geistern. So heißt der neue, inzwischen dritte Roman von Rabea Edel. Eine weit gespannte Familiengeschichte über drei Generationen ist das. Die Mütter stehen im Zentrum und alle haben sie die Eigenart, ihren Töchtern so gut wie nichts zu erzählen. Warum und welche Geister hier wirken, das fragen wir Rabea Edel. Sie ist unser Gast in dieser Lesart. Herzlich willkommen. Rabea Edel ist eine schon mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin mit etlichen Preisen und Stipendien für ihre literarische Arbeit. Besonders hat uns gefreut, dass sie vor einigen Jahren den ARD-Hörspielpreis gewonnen hat für ein im Deutschlandfunk Kultur produziertes Hörspiel. Ihre Geister sehen, heißt es. Und solche Art erschreckende Wesen tauchen jetzt wieder auf in Rabea Edels neuem, inzwischen dritten Roman, Porträt meiner Mutter mit Geistern. Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind hier in der Lesart, Rabea Edel.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Bevor wir auf Gespenster kommen, Frau Edel, war Kakao mit Eiswürfeln und Schlagsahne auch für Sie ein schönstes als Kind?
Ja, schon. Also das ist so ein Kindheitsmoment, den ich im Roman eingebaut habe. Es sind ganz viele so kleine Hinweise natürlich drin, aber ich glaube, fast jedes Kind liebt das, oder?
Jedenfalls liebt eine Reiser diese Kakao-Variante über alles. Sie ist die jüngste Figur, 11 Jahre alt in dieser Szene und die Ich-Erzählerin für ihre Generation. Am Ende wird sie selbst Mutter sein und das entnimmt man schon einem Stammbaum, der vorne im Buchumschlag abgedruckt ist, mit insgesamt 17 Namen einer Familie über mehr als 100 Jahre von circa 1900 bis 2022. Wie haben Sie sich denn diese Familie, diese Generationenabfolge ausgedacht?
Also das Buch basiert oder erzählt entlang an einzelnen Stationen der Familiengeschichte meiner Mutter. Also es gibt teilweise reale Vorbilder. Und natürlich kommen dann Personen hinzu im Laufe der Arbeit an diesen Geschichten. Und mich hat vor allem eben der weibliche Strang interessiert, die weibliche Genealogie und wie sich hier Dinge wiederholen, Traumata wiederholen, Lebensläufe teilweise wiederholen und wie eben diese Wiederholungen aufgebrochen werden können.
Das heißt, die Mutter ist sozusagen ein reales Vorbild und dann haben Sie sich noch die anderen Generationen dazu erfunden oder sind die auch sozusagen in ihrem eigenen Familienstammbaum enthalten?
Es gibt in jeder Generation Personen, die im Roman ein Echo finden, würde ich es mal nennen. Und auch die Person der Martha im Roman ist letztendlich quasi eine Hommage an meine Mutter. Ich habe viel recherchiert, ich habe viel mich selber auf die Suche begeben im Laufe der Arbeit an diesem Buch, um die Geschichten auch so auserzählen zu können. Also gerade für Personen wie die Großmutter oder eben den Jakob, der auch in der Geschichte vorkommt, gibt es reale Vorbilder. Ich habe nicht auf jede Frage, die ich hatte, eine Antwort bekommen, aber genau das bringt das Schreiben im Roman dann voran. Also meine Arbeit war so, dass ich parallel teilweise noch gesucht habe und während des Schreibprozesses diese Suche auch dadurch einbauen konnte. Und so hat sich dann eins zum anderen ergeben.
Ich frage so genau nach dem Stammbaum, weil ich echt dankbar war dafür, dass er da vorne im Buch stand. Ich musste immer wieder nachschauen, um mich zu orientieren, wer, wo, wann jetzt erzählt. Und sie springen auch durch die Zeiten. Es beginnt in den 1990er Jahren, dann kommen die 50er Jahre. Husch geht's ins Jahr 2014, später in die 1920er Jahre, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs auch. Was ist das für eine Struktur? Was hatten Sie da im Sinn?
Meine Lektorin hat da das Bild dieses Flechtzopfes für gefunden und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es gibt eben Hauptstränge. Es gibt zum einen die Raisa, die Ich-Erzählerin, die kindliche, die in den 80er, 90er Jahren eben erzählt. Und dann gibt es aber auch den Strang von Martha, ihrer Mutter, in den 50er, 60er Jahren in Bremerhaven, in der amerikanischen Enklave Bremerhaven. Und dann aber auch die Jugendgeschichte zu Jakob und all diese Stränge wechseln sich ab und sind miteinander verflochten und bilden eine Art Netz. Und wenn man der einen Person quasi eine Frage stellt, gibt sie vielleicht in dem nächsten Strang in der Vergangenheit schon eine Antwort. Also ist alles miteinander verwoben und verknüpft, so wie eben auch all unsere Lebensläufe und diese Geschichten miteinander verknüpft sind und eine Entscheidung auf einer Ebene eine andere Sache dann wiederum bedingt.
Vorne anfangen, mein Vögelchen, sonst verstehe ich nicht, was du mir erzählen willst, heißt es an einer Stelle. Und verstehen, ja, tun vor allem die Töchter nichts in ihrem Roman in diesen Zeiten, quer durch die Zeiten, weil ihre Mütter nämlich allesamt eisern und mit Absicht schweigen. Wenn die Töchter fragen nach dem Vater über die Herkunft, dann die Umstände. Ich frage Sie jetzt nicht, warum Sie schweigen, denn das sind die auch allesamt bitteren Pointen, die dürfen wir nicht vorwegnehmen. Ach du liebe Zeit, habe ich öfter gedacht, als sich wieder etwas enthüllt hat. War das der Kerngedanke für Sie, Frau Edel, einen Roman über das Schweigen zu schreiben?
Das Schweigen war der Ausgangspunkt, tatsächlich ins Schreiben zu kommen und aus dem Schweigen heraus Fragen stellen zu können und das Schweigen aufzubrechen. Also es ist die Geschichte über das Schweigen, was glaube ich in ganz, ganz vielen Generationen und auch ganz vielen Familien meiner Generation und der Generation meiner Mutter vorhanden ist, dass einfach über Dinge nicht gesprochen werden kann oder nicht gesprochen wird, aus unterschiedlichsten biografischen, historischen Gründen, und dass meine Generation vielleicht diejenige ist, die anfängt, dieses Schweigen aufzubrechen. Das war auch die Suchbewegung im Schreiben, und gleichzeitig auch durchläuft Martha als Figur, indem sie anfängt, das Schweigen weniger werden zu lassen und Antworten zu geben auf eine schriftliche Art und Weise, das aufzubrechen. Und dadurch wird es auch zu einer Geschichte einer Heilung letztendlich. Also wie kann mit dem, was Schmerzen verursacht hat, womit man sich auseinandersetzen muss, womit man sich auch jahrelang nicht auseinandergesetzt hat, wie weit kann man das doch selbstermächtigend neu erzählen und dadurch auch zu einer Art Ruhe finden vielleicht oder einen anderen Umgang finden mit dem Schweigen. Aber das Schweigen selber war der Ausgangspunkt des Schreibens.
Wir sollten mal noch kurz den Ort nachtragen. Sie haben ihn schon erwähnt, wo der Großteil der Handlung spielt, Bremerhaven. Es ist so die Gegend um Bremerhaven, wo Sie selbst herkommen, Frau Edel. Das spielt zunächst keine große Rolle, erzeugt aber von Kapitel zu Kapitel, hatte ich so das Gefühl, doch so eine Atmosphäre, ne? Von Ozean, von Hafen, einem Tor zur Welt. Ein Teil des Romans spielt dann auch in New York und einer der Väter fährt auch zur See als Steward. Hatten Sie sich das vornherein so gedacht, dieses Setting, den Ort auch als Motiv?
Ja, also es ist eine ganz besondere Stimmung natürlich, die ich da versucht habe wiederzugeben. Bremerhaven ist ja inzwischen sehr immer wieder auf diesem Index der ärmsten Städte Deutschlands. Es ist nicht viel von dem, was im Roman vorkommt, in Teilen übrig, als die Amerikaner dort abgezogen wurden. Und das Buch spielt in großen Teilen in den 50er, 60ern ja auch, als die GIs dort stationiert waren und die dem Ganzen eine ganz andere Atmosphäre verliehen haben, der ganzen Stadt, einen Aufbruch, Möglichkeiten und auch für Martha der Versuch, aus der Familie herauszukommen und eine ganz neue Welt kennenzulernen. Plus gleichzeitig das Gegenbild eben in den 20ern, 30ern. Bremerhaven war eine der ersten Städte in Norddeutschland, die sich ganz unverhohlen und unverfroren als erstes judenfrei deklariert hat. Da ist ganz viel Geschichte aufzuarbeiten, über die, glaube ich, bisher in anderen Büchern nicht geschrieben wurde, vielleicht in Bezug auf diesen Ort. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, natürlich auch durch die persönliche familiäre Anbindung an den Ort. Und das Meer, der Ozean, der dazwischen liegt, der Auswandererhafen, das alles spielt dann in der Geschichte eine Rolle, auch für das Erzählen selbst. Also diese Wasserthematik, die kommt ja immer wieder in meinen anderen Büchern auch vor.
Kommen wir wieder zurück auf das Schweigen, Frau Edel. Das ist ja auch ja ein literarischer Topos geworden. Über das große historische Schweigen der Kriegsgeneration, auch das kommt im Roman vor. Sie haben es erwähnt, und da geht es natürlich um erlittene Traumata, um die Verbrechen, um die Verdrängung. Bei Ihnen allerdings, Frau Edel, wird Schweigen zum Schutz, nenne ich es mal. Die Mütter verschonen ihre Töchter vor der Wahrheit. Nur wir Leserinnen und Leser erfahren sie. Ich war am Ende ganz auf der Seite der Mütter. Sagt bloß nichts, habe ich selber gedacht. Wie soll die Tochter das verkraften? Und für mich ist das also die Originalität bei diesem Thema, so habe ich das noch nie gelesen sozusagen, dass das Schweigen auch etwas Humanes, Gutes sein kann und nicht immer nur mit dem Zeigefinger draus, ihr müsst erzählen, ihr dürft nicht schweigen.
Ja, danke, dass Sie das sagen. Also das ist, glaube ich, das war der Versuch, dem Schweigen auch einen vielleicht bitteren, aber doch irgendwie Sinn zu verleihen, und der Versuch im Buch nachempfinden zu lassen, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln, warum Menschen so werden, wie sie werden, und was auch, dass es auch für dieses Schweigen, was zugrunde liegt, eben teilweise ganz reelle Gründe gibt, eben, wie Sie schon gesagt haben, den Schutz zum Beispiel, oder dass der Schmerz zu groß ist, oder eben, dass man an manchen Dingen eben nicht rühren kann oder keine richtigen Antworten geben kann. Ich bin trotzdem dafür, das Schweigen in vielen Fällen aufzubrechen, aber ich glaube, es kommt auf die Balance an, und der Versuch war eben auch, dass die Wiederholung nicht stattfindet, dass die Martha, die Mutter von Raisa, eben anfängt zu erzählen über eine schriftliche Art und Weise, und das Schweigen insofern aufbricht, dass sie nicht laut erzählt. Es sind quasi Schweigegespräche oder schriftliche Gespräche, die sie führt, und das ist eine andere Art des Erzählens, die vielleicht für sie eben human ist und die sie verkraften kann und wo sie filtern kann, welche Antworten gibt sie.
Ein Leben kann auch kaputt erzählt werden. Das ist einer der vielen Sätze, die ich mir beim Lesen sofort notiert habe. Aber die Dimension, die darin steckt, die hat es wirklich in sich, weil dieses Jahr humane Schweigen die Töchter dann von ihren Müttern notgedrungen entfremdet. Das ist ja oft so, dass die Töchter ja verzweifelt sind oder es den Müttern wirklich vorhalten und es wirklich große, große Krisen zwischen ihnen gibt. Aber ich meine, aus diesem Dilemma gibt es dann keine drin, oder?
Also ich glaube, wenn man die Dinge konfrontiert und anspricht, gibt es einen Weg hinaus, wenn man die Gesprächsangebote wahrnimmt. Im Buch ist es so, dass natürlich die Martha letztendlich den Bruch mit ihrer Herkunftsfamilie herbeiführen musste aus Selbstschutz und aus Schutz ihrem eigenen Kind gegenüber. Da gibt es dann ganz konkrete Gründe und das war auch der Versuch, auf die Art und Weise, wie ich das beschreibe oder wie ich dieses Buch geschrieben habe, das Schweigen nicht zu wiederholen, auch die Gewalt nicht zu wiederholen, das alles, was dem passiert ist, nicht zu wiederholen, sondern eine andere Art des Erzählens zu finden, um das nicht zu reproduzieren.
Ihr Roman, Frau Edel, der fordert einen beim Lesen durchaus. Man muss schon mitarbeiten durch diese anspruchsvolle Struktur. Er liest sich dann aber doch wieder ganz leicht, weil sie dafür eine ganz klare, schöne, zwischendurch richtig poetische Sprache finden. Wie war es für Sie selber, dieses Buch zu schreiben? Ich habe mich gefragt, wie hat sie wohl angefangen? Von vorne ja eher nicht, aber wie auch dann diesen Ton gefunden?
Das ist ein Prozess. Also es war ein Prozess, genau. Ich habe das Gefühl, ich stecke immer noch drin im Schreiben, gefühlt im Kopf. Ich habe mit einer Figur angefangen und dann kamen immer mehr Figuren hinzu und hatte ein gewisses Gefühl, als ich den Ton gefunden habe. Also ich wusste jetzt, das ist die Art und Weise, wie ich es erzählen kann. Zum einen eben die kindliche Ich-Erzählerin, die eine ganz andere Art hat, Fragen zu stellen, so wie Kinder eben Fragen stellen können, trotzköpfig, im besten Sinne naiv, sehr direkt und ohne nachzulassen, bis sie vielleicht eine Antwort kriegen. Das hat mir eben ermöglicht, auch sie Fragen stellen zu lassen, die eine erwachsene Person vielleicht nicht gefragt hätte. Zum anderen, wie ich gerade schon gesagt habe, war es mir wichtig, da wo Gewalt passiert, das eben nicht zu reproduzieren, sondern auch emotional nachvollziehbar zu machen für die Leser und Leserinnen, was hier passiert, was passiert ist und dann auch die Wandlung der Menschen in ihren Lebensläufen nachvollziehbar zu machen. Ich komme ja auch vom Bildnischen her, ich bin ja auch Fotografin, das heißt, ich denke sehr bildnerisch und ich habe versucht, eben Bilder zu finden und das zu übersetzen auch. Und der Weg des Jakob, die eine Figur im Roman, eben das über das Schriftliche macht, das Martha, das über das Schriftliche macht, war auch so ein Stilmittel. Das ist ja das Tolle an der Literatur, dass man so viel herumprobieren kann auch. Es über das Schreiben im Schreiben quasi auszuprobieren, das, was er nicht sagen kann, was er nicht laut aussprechen kann, zu erzählen.
Ich war jedenfalls gespannt auf jeder Seite und am Ende schlichtweg überwältigt. Das haben Sie so perfekt konzipiert und literarisch genial gestaltet, wie ich finde. Gegen Schluss des Romans hat die Erzählerin Reißer auch eine Tochter. Und es gibt so kleine versteckte Hinweise, dass sie eine Schriftstellerin geworden ist, die Reißer. Vom Vater ist wieder keine Rede oder kaum. Was wird denn Reißer wohl sagen, wenn ihre Tochter anfängt zu fragen? Sie wird schon was erzählen, oder?
Ja, sie wird Antworten haben. Sie hat letztendlich ja diesen Zirkel des Schweigens durchbrochen und hat, glaube ich, eine ganz andere Art, damit umzugehen jetzt und hat Antworten bekommen und kann dadurch, soweit sie ihr Wissen weitergeben kann, wird sie es weitergeben können und nicht so damit umgehen müssen, wie ihre Mutter es musste, weil sie auch ganz anders aufgewachsen ist.
Niemand braucht die. Das sagt Reisers Mutter Martha über die Väter. Aber es braucht unbedingt so einen Roman wie Ihren, Frau Edel. Vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen sehr.
Und der neue Roman von Rabia Edel, Porträt meiner Mutter mit Geistern, ist bei CH Beck erschienen mit knapp 400 Seiten für 26 Euro. Millionen Menschen auf der ganzen Welt kennen das Tagebuch von Anne Frank. Nur die wenigsten wissen von ihren Kurzgeschichten. Meine Füllerkinder nannte sie diese Erzählungen, die auch in ihrem Versteck im Amsterdamer Hinterhaus entstanden sind. Beobachtungen aus dem Alltag, Erinnerungen an ihre Schulzeit oder Märchen über Feen und Zwerge. Die Geschichten, die zeigen, was für eine talentierte Schriftstellerin Anne Frank war. In diesen Wochen, man weiß das genaue Datum gar nicht, ist es 80 Jahre her, dass das Mädchen im KZ Bergen-Belsen ermordet wurde, wenige Monate vor ihrem 15. Geburtstag, der sich ebenfalls im kommenden Juni jährt. Und ja, aus diesen Anlässen auch heraus hat das Anne-Frank-Haus eine illustrierte Ausgabe dieser Geschichten der Füllerkinder veröffentlicht, die nun erstmals in Deutschland im Verlag Jacobi und Stewart erscheinen. Ein Prachtband, wie Elke Schlinsock findet.
Im August 1943 schrieb die 14-jährige Anne Frank in ihrem Tagebuch:
Vor ein paar Wochen habe ich damit begonnen, auch mal eine Geschichte zu schreiben. Etwas völlig Ausgedachtes. Und das hat mir solchen Spaß gemacht, dass sich meine Füllerkinder stapeln.
Sie stapelten sich tatsächlich. Innerhalb weniger Tage schrieb Anne Frank sage und schreibe 10 Erzählungen. Später notierte sie stolz den Titel.
Erzählungen und Ereignisse aus dem Hinterhaus. Beschrieben von Anne Frank.
Menschen weltweit kennen Anne Franks Namen und ihre Geschichte. In ihrem Tagebuch zeichnete sie 2 Jahre ihres Lebens von 1942 bis 1944 nach, als sich ihre Familie in Amsterdam vor den Nazis verstecken musste. Dass die begabte junge Schreiberin auch Kurzgeschichten schrieb, wissen wenige. Sie füllte Seiten mit Geschichten, der Füller als rettender Anker ins Reich der Außenwelt und Fantasie, der alles festhielt. Als der Verleger Edmund Jacobi von dem internationalen Buchprojekt hörte, die Füllerkinder illustriert zu publizieren, wollte er unbedingt mitmachen.
Und wir waren natürlich gleich begeistert. Es fängt an eigentlich mit, da war sie noch so 13, 14, sind so kleine Beobachtungen aus dem wirklich komplizierten Gefüge in diesem engen Hinterhaus, wo also die Franks waren und da waren noch die Van Pels. Und dann war noch der Zahnarzt, mit dem Anne das Zimmer teilen musste. Das war auch nicht so einfach. Also das hat sie alles sehr scharf beobachtet und aufgeschrieben. Und dann später, als sie dann schon 14 war, dann hat sie längere Geschichten geschrieben.
Die 40 Geschichten sind ganz unterschiedlich. Mal spiegeln sie den beengten Alltag im Hinterhaus, wenn Anne Frank die allabendliche Hektik beschreibt, wenn Stühle verschoben und Betten heruntergeklappt werden oder auch eine skurrile Zahnbehandlung.
Heute hatten wir das schönste Theater, das ich hier je gesehen habe. Frau van Pelt sollte sich einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen. Pfeffer begann also, aber die Ärmste zuckte zusammen und stieß unzusammenhängende Laute aus.
In einer anderen Geschichte träumt sie von einer Hollywood-Karriere.
Ich musste mich am laufenden Band umziehen, musste stehen und sitzen, ununterbrochen lächeln, hin und her gehen und mich immer wieder umziehen. Nach 3 Tagen konnte ich fast nicht mehr lächeln.
Und das ist auch wieder eindrucksvoll. Sie versucht natürlich mit ihrer Fantasie auch da rauszukommen. Deshalb spinnt sie auch diese Geschichten aus und stellt sich einfach Dinge vor, die auch schön sind, zum Beispiel gerade eben Natur. Nicht? Das eine Bild ist auch sehr schön, wo sie auf der Wiese sich vorstellt, liegend und endlich mal Natur um sich hat. Da helfen ihre Geschichten ihr, aus diesem engen Hinterhaus dann auszubrechen.
Gerade die liebevoll gestalteten Illustrationen machen die Füllerkinder zu einem ganz besonderen Buch. Renommierte Zeichnerinnen und Zeichner aus aller Welt haben zu jeder Geschichte ein Bild gestaltet. Sie zeigen Anne als perfekt geschminktes Pin-Up-Girl auf knallfarbenem Hollywood-Plakat oder illustrieren die Zahnarztszene als witziges Comic. Die fantastischen Zeichnungen erwecken die Welt, die Anne Frank in ihren Geschichten schuf, buchstäblich zum Leben.
Es zeigt wirklich, was gegenwärtig alles in dieser Illustrationskunst möglich ist. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Und da sind wir heute auf einem wirklich fantastischen Stand.
Eindrücklich die pastellfarbene Zeichnung des Amsterdamer Künstlers Chuck Gromek, der Anne Franks Blumenmädchengeschichte illustriert. Inmitten einer gelb-orangenen Blumenwiese setzt er das träumende Mädchen, die zurückgelehnt, wohlig Ruhe und Duft einzuatmen scheint. Er schenkt ihr und uns einen kleinen Moment, um durchzuatmen. Als Anne Frank dieses Märchen schrieb, war sie schon 1,5 Jahre im Hinterhaus eingesperrt. Man meint, die Enge zu spüren, die sie empfunden haben muss, auch die Sehnsucht, unter freiem Himmel zu sein.
Unzufrieden ist sie nie und wird sie auch nie sein, solange sie das noch jeden Tag wieder neu erleben darf. Mitten auf der Wiese, zwischen den Blumen und dem Gras, direkt dem Himmel gegenüber.
Anne Franks anrührende Erzählungen sind trotz aller Ängste und Entbehrungen voller Kraft und Lebenshoffnung. Unermüdlich füllte sie Seiten mit Geschichten bis zu ihrem letzten Tag im August 1944, als ihr Versteck im Hinterhaus entdeckt und sie verhaftet wurde. Auch 80 Jahre später müssen Kinder, wie sie Verbrechen und Kriege erleben, fliehen oder sich verstecken. Wie Geschichten dabei ein Fenster zur Welt sein können, die man, wie Anne, für sich selbst erschaffen kann, zeigt diese liebevoll illustrierte Sammlung ihrer Geschichten. Findet auch der Verleger Edmund Jacobi.
Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Dokument. Man kann sich fast schon vorstellen, wie sie vielleicht 10 Jahre später oder was immer, wenn sie überlebt hätte, das wirklich geschrieben haben könnte.
Der Verleger Edmund Jacobi über die Füllerkinder, Erzählungen und Ereignisse aus dem Hinterhaus von Anne Frank. Seit einigen Tagen ist das Buch bei uns im Handel. Es hat 260 Seiten, kostet 30 Euro. Übersetzt wurde der Band von Ruth Löbner. Und für alle, die uns jetzt in Berlin oder Umgebung zuhören, heute Abend ist große Premierenfeier für das Buch im Berliner Pfefferberg.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und einem Poesiealbum der Liebe, wie der Verlag Friedenauer Presse einen schmalen Band auf Deutsch untertitelt mit der Prosa eines prominenten Liebespaares, das im Paris des 19. Jahrhunderts Stadtgespräch war. Kein geringerer als Victor Hugo war nämlich der Mann im Duo, und wer die Angebetete ist und was sich die beiden Liebenden so schrieben, verrät uns jetzt der Kritiker und Kollege Hans von Trotha. Er ist im Studio. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir verbinden mit Victor Hugo natürlich den Glöckner von Notre Dame und Les Misérables, nur zwei Titel eines wahrlich Riesenwerks, das ihn zum absoluten Star-Dichter Frankreichs machte. Und auch die Boulevardjournalisten waren hinter ihm her, denn sein Liebesleben war schon spektakulär, nicht wahr?
Ja, an dem Mann war alles groß, auch das Liebesleben, auch das Werk, auch die einzelnen Werke. Und angemessenerweise hat der Verlag Matthes und Seitz im Herbst eine große Biografie aus deutscher Perspektive über Victor Hugo vorgelegt. 500 Seiten dick, aber das reicht gerade aus. Und in dieser großen Biografie von Walburga Hülk, die wirklich sehr lesenswert ist, spielt sein Liebesleben auch eine ganz große Rolle. Und jetzt ist sozusagen als eine Art Nachklang zu der großen Form, zur großen Symphonie, ist dieses kleine Kammerspiel, dieses kleine Liebesduett im Verlag Friedenauer Presse, der ja zu Matthes und Seitz gehört, sehr angemessen, weil es ein ganz anderes Bild zeichnet, aber auch ein sehr, sehr zeitgenössisches. Tatsächlich ist es so, Victor Hugo war verheiratet sein Leben lang, er hat seine Kinder sehr geliebt, er hatte unzählige, zumindest ungezählte Liebesaffären mit meist jüngeren Frauen unterschiedlichster Hintergründe, und er hatte eine 50-jährige Liebesbeziehung zu einer Geliebten. Und der Anfang dieser großen Liebe, der ist dokumentiert in diesem kleinen Buch.
Wo du bist, das ist das Glück, so zärtlich ist der Band überschrieben. So, Hans, aber wer war sie denn nun, diese geliebte Frau des großen Victor?
Sie war eine berühmte Schauspielerin und hatte auch viele Geliebte, als sie auf der Bühne stand. Victor Hugo war da nicht allein. Sie war Stadtgespräch, jung, schön, groß und auf der Bühne. Und die Liebesgeschichte begann in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1833. Da haben sie zum ersten Mal zueinander gefunden. Und die Liebe war so stark, dass Victor Hugo dann gesagt hat, weißt du was, ich bezahle deine Rechnung, aber du bist meine Geliebte. Und bei diesem Arrangement blieb es tatsächlich 5 Jahrzehnte. Sie hat ihre Karriere aufgegeben und sie hat in Paris, dann auch im Exil in Brüssel, sogar im Exil auf den Kanalinseln, immer in seiner Nähe ein Haus gehabt und gewohnt. Sie haben sich täglich gesehen, sie haben sich geschrieben, sind auch einmal im Jahr zusammen in Urlaub gefahren. Die Ehefrau wusste davon. Es gab dann Arrangement. Sie selbst hatte eine Liebesbeziehung mit dem Pariser Starkritiker Sainte-Beuve, der nichts von Hugos Literatur hielt. Also es ist eine große Konstellation. Kein Wunder, dass die Presse und das Boulevard an dieser Liebe inszeniert war. Aber die hatten alle auch gar kein Problem damit, dass das beobachtet wurde.
Jetzt hast du uns gar nicht den Namen verraten. Juliette Drouet heißt er. Ich sag ihn jetzt mal. Was steht denn aber nun in diesem Bändchen von nicht mal 100 Seiten? Was schreiben sich die beiden?
Also man muss sich klar machen, dass das nicht zur Veröffentlichung bestimmt war. Es ist ein wirkliches Dokument einer beginnenden Liebe. Also im Wesentlichen sind es kleine Heftchen, die in den ersten Monaten dieser Liebe geschrieben worden ist. Und Verlag und Übersetzer haben sehr klug einige Briefe aus der Spätzeit der Liebe, kurz vor Juliette Drouets Krebstod, hinzugefügt, damit wir diesen großen Bogen auch mitbekommen und auch mitbekommen, dass es im Tonfall bleibt. Die Frage, was sie sich schreiben, ist relativ schnell beantwortet. Im Wesentlichen schreiben sie, ich liebe dich, in sehr vielen Variationen. Das hat aber etwas Anrührendes. Ich meine, Liebe ist monothematisch und verzehrt sich im Wesentlichen nach sich selbst. Und wenn man das nicht mehr literarisch verbrämt, sondern einfach niederschreibt, dann hat das ist so ein Kondensat der Innigkeit, wie man es in dieser Form selten liest.
Und ist es denn ein Poesiealbum der Liebe im Ton und im Stil?
Die Übersetzung finde ich klug. Also eigentlich heißen sie, im Französischen heißen sie Carnet d'amour. Das ist sehr viel prosaischer, aber es ist ohnehin sehr schwer, diese französische Liebeslyrik, wenn man so will, ins Deutsche zu übertragen. Das ist Alexander Pschera aber sehr gut gelungen, finde ich. Und da finde ich den Hinweis, dass es ein Poesiealbum wird, sehr, sehr gut. Mir kam es zwischendurch so vor, als wäre es ein großer Roman von Victor Hugo, den man seiner Handlung komplett entkleidet hat und es reduziert auf dieses Kondensat von Liebe, das immer wieder vorkommt. Das ist zwischendurch auch verstörend. Es ist aber in vieler Hinsicht sehr, sehr schön und es ist sehr authentisch und sehr wahr.
Ich meine, bei solchen literarischen Giganten wie Hugo ist natürlich jede noch so kleine Falte seines Lebens biografisch enthüllt und aufgeblättert. Selbst im Wikipedia-Artikel bekommt Juliette Drouet einen eigenen Eintrag. Umso verblüffender habe ich jetzt gelesen, dass diese Prosa erst vor 3 Jahren erstmals in Frankreich überhaupt veröffentlicht wurde. Zeigt sie denn so auch was Neues über diesen Menschen Victor Hugo, vielleicht, dass er jetzt eben nicht nur dieser unersättliche Womanizer war?
Ja, also die sind im Privatbesitz und sind eben, die waren der Forschung bekannt. Also man wusste, dass es sie gibt, aber sie sind eben nie ediert oder publiziert worden. Und das ist jetzt zum ersten Mal passiert. Ja, es zeigt tatsächlich eine große Innigkeit. Es zeigt aber auch, dass in diesem Duett der Bass sehr dominant ist. Und dieses enorme Ego, über das man sich viele Schriftsteller im 19. Jahrhundert auch lustig gemacht haben, ist auch in der Liebe präsent und völlig unverbrämt. Also um vielleicht ein Zitat zu bringen, das ist ein kurzes Gedicht, das ganz am Anfang er schon schreibt. Und da imaginiert er seinen Tod und wie sie dann über seinen Tod denkt. Und diese Verse lässt er in ihren Grabstein meißeln. Später, dann sehr viel später. Und da schreibt er, wenn ich nur noch kalte Asche bin, wenn meine müden Augen dem Tag verschlossen sind, sag dir, wenn mein Gedächtnis in deinem Herzen lebt, die Welt hatte seine Gedanken, ich hatte seine Liebe. So guckt er auf seine ganz frische Liebe. Das zeigt schon, da ist ein Großschriftsteller am Werk, auch in der Liebe.
Dankeschön, Hans von Trotha, über Wo du bist, da ist das Glück, das Poesiealbum der Liebe von Victor Hugo und Juliette Drouet, jetzt auf Deutsch in der Friedenauer Presse erschienen, übersetzt von Alexander Pschera. Die 84 Seiten kosten 18 Euro. Mehr dazu, wie immer, auf deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Also ich bin Mike Ziesnitz. Ich habe Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Zevin gelesen. Gefunden auf einem Tablet beim Freund, habe ich mit in den Urlaub genommen und der hat gesagt, da sind ein paar Bücher drauf, da geht es um Videospiele. Da habe ich mir gedacht, ach, ist nicht so meins und dann aus Versehen doch reingelesen und hängen geblieben bis zum Schluss. Im Endeffekt geht es um zwei Personen, die sich schon im Kindesalter treffen und irgendwie über große Karrieren, Träume, Talente, ihre Freundschaft über das ganze Leben so entwickeln. Und es ist dann halt so deren beide Passion, Videospiele. Und die spielen das in der Kindheit, die gründen dann eine eigene Videospielefirma, sind dann super erfolgreich damit. Und am Ende, wo dann irgendwie alles ganz, blöd gekommen ist, möchte man sagen, ist das auch wieder das Mittel, wie sie dann auch am Ende wieder zusammenfinden irgendwie. Also das ist so der Kitt in der Geschichte. Ein Auf und Ab der Gefühle auf jeden Fall hat mich mitgenommen, ja.
Aus Hamburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und Mike Ziesnitz macht uns heute auf dieses Buch aufmerksam. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, den Super-Bestseller, muss man sagen. Millionenfach verkauft in den USA von Gabriel Zevin. Die deutsche Übersetzung Morgen und Morgen und Morgen von Sonja Bonnet. Die ist im vergangenen Jahr bei Eichborn erschienen. Im Taschenbuch mit 560 Seiten für 14 Euro. Und wir kommen jetzt noch zu einem Gewinner. Es geht um das wichtigste polnische Buch aus den letzten 25 Jahren. Und dieses Prädikat hat jetzt die bedeutendste polnische Zeitung, die Gazeta Wyborcza, ermittelt mit einer Befragung ihrer Leserinnen und Leser. Die Gazeta vergibt schon lange den sogenannten Nike-Preis, den auch bedeutendsten polnischen Literaturpreis. Und jetzt hat man sich diese neue Auszeichnung ausgedacht. Heute ist das Ergebnis offiziell verkündet worden. Und das und mehr erfahren wir jetzt von unserem Experten für polnische Literatur und Kultur, Martin Sander. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
25 Jahre, das ist der Zeitraum. Und so sind es auch 25 Kandidatinnen und Kandidaten, die ausgewählt wurden. Gab es hier besondere Kriterien?
Ja, ich glaube schon, die Gazeta Wyborcza hat sich da auf das Kriterium versteift, den gesellschaftlichen Einfluss auch der Literatur zu untersuchen und inwiefern die Bücher wirklich Debatten angeregt haben in den letzten 25 Jahren. Das war eines der entscheidenden Kriterien. Es sind ja ursprünglich 40 Literaturkritiker angesprochen worden, beziehungsweise auch Vertreter des Literaturbetriebs, Verlage und so weiter. Die haben dann jeweils 10 Vorschläge gemacht. Dann hat man diese Liste, die Sie gerade erwähnt haben, von 25 Nominierungen geschaffen und dann kam das Plebiszit und nun haben wir das Ergebnis.
Das lautet...
Sie sagten anfangs, wer ist der Gewinner? Also
sagen das, wir Buch korrekt, meint, das Buch meinte ich. Aber
ja, gut, okay. Das Buch ist der Gewinner, ist das Buch von einer Gewinnerin, der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Und es geht um das Buch, für das sie im Wesentlichen auch den Nobelpreis bekommen hat, nämlich die Jakobsbücher. Ja, ein Opus Magnum von über 1000 Seiten, ein historischer Roman, angesiedelt in den Zeiten eines litauisch-polnisch-polnisch-litauischen Königreichs in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, aber nicht in dem allgemeinen nostalgischen Blick, der in Polen sehr verbreitet ist auf diese Zeit, sondern außerordentlich kritisch auf den Alltag, auf die Hassbeziehungen der verschiedenen Volksgruppen zielend, eigentlich ein sozusagen Klischee dieser Zeit zersetzend. Und dafür hat sie ja auch die nicht nur den Nobelpreis, sondern auch noch viele andere Preise gewonnen. Im Mittelpunkt steht ja da die Figur eines falschen Messias, der durch Europa zieht, von Jakob Frank.
Normalerweise bei Literaturpreisen gibt es eine Jury, die dann auch ihre Entscheidung begründet. Jetzt ist die Jury natürlich riesengroß gewesen. Gab es denn irgendwie Begründungen oder Argumente der Leserinnen und Leser, warum denn dieses Buch?
Ja, es gab mehrere Begründungen, die ich gelesen habe. Und eine ist tatsächlich, dass dieses Buch und auch andere Bücher, dass sie ja eigentlich auch provoziert haben, dieses konservative Klischeebild von Geschichte, von Gesellschaft, und dass sie eben eine heftige Diskussion und auch Empörung verursacht haben und dadurch das ja die Gesellschaft verändert haben. Also ganz anders als zum Beispiel in den 90er Jahren, wo die polnische Literatur, da gab es so einen Trend zu sagen, jetzt wollen wir uns mal von allen politischen, historischen Belastungen befreien nach Ende des Kommunismus und wir wollen La pour La machen.
Welche Bücher standen denn noch so vorne vielleicht da in dieser Liste der 25?
Ja, na gut, da können wir uns jetzt, müssen wir uns ein bisschen bescheiden. Ich nenne mal noch einen großen polnischen Autor, der aber nicht so bekannt ist und auch nie in die Öffentlichkeit tritt. Wiesław Myśliwski, ein Liebling der polnischen Literaturwissenschaft. Das Buch heißt auf der Roman, ein Traktat eines alten Mannes über seine Lebenserzählung in den dramatischen Umständen des 20. Jahrhunderts, hat diesen schönen Titel Traktat beim Enthülsen von Bohnen. Die deutsche Übersetzung, die auch erschienen ist, hat dann aber den nicht so vielsagenden Titel, wie ich finde, Der helle Horizont. Schade. Ein anderes Buch, was in Deutschland auch recht bekannt geworden ist, jedenfalls für die Leute, die sich für polnische Literatur interessieren, auch Anfang des Jahrtausends schon herausgekommen, Dorota Masłowska, heißt auf Deutsch Schnee, Weiß und Rosenrot. Das ist ein Roman in einem ganz eigenen, schnodderigen, sehr kreativ geschaffenen Jargon über den brutalen Alltag und über die Perspektivlosigkeit von Jugendlichen, so in der polnischen Transformationszeit. Dazu muss man sagen, die Autorin ist 1983 geboren, hat das Buch mit 18 Jahren veröffentlicht. Also das ist Schneeweiß und Russenrot. Das ist auch, hat auch, ich weiß nicht, glaube ich, dritter oder vierter Teil. Und ja,
Martin Sander, sagt uns denn dieses Vierteljahrhundert Buchplebizid vielleicht auch über so das vorwiegende Leser- und Leserinneninteresse und eventuell auch über neue Trends? Sie sagten, ja, es hat sich was verändert auch in
genau, der, also Leserinteresse, haben wir gesagt, hat sich verändert in dem letzten Vierteljahrhundert, sind die großen politischen Fragen in der Literatur präsent. Natürlich hat das auch was mit dem Milieu der Gazeta Wyborcza zu tun, wo eher so der liberale Teil der polnischen Gesellschaft sich versammelt, und auch dieser Nike-Preis wird ja auch kritisiert aus dem nationalkonservativen Lager, also das muss man schon sagen. Noch eine Sache würde ich erwähnen, neuer Trend. Jacek Dukaj, das ist ein Roman Eis, ein historisch-fantastisches Buch, was so ein bisschen in die Richtung ja Climate Fiction schlägt. Aber umgekehrt, 1905 schlägt ein Meteorit ein und es gibt eine große Eiszeit. Ja, und dieses Buch ist noch nicht übersetzt, ist auch ein Opus Magnum und wird um die 1000 Seiten, glaube ich, haben. Und die Übersetzerin, die ich zufällig kenne, sagte mir, sie arbeitet sehr hart. Aber im nächsten Jahr ist noch keine Chance einer deutschen Veröffentlichung.
Die polnischen Leserinnen und Leser haben die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk zum wichtigsten Buch der letzten 25 Jahre gekürt. Martin Sander hat uns informiert. Besten Dank.